Ich möchte euch gleich einladen, mit mir 1. Korinther nochmal aufzuschlagen. Heute möchte ich fortfahren mit dem 1. Kapitel. Und ich möchte zunächst einfach den Text lesen. Schon mal gleich vorab, wir werden zwar uns die Verse von 10 bis 31 schon betrachten, aber wir werden zu dem zweiten Teil noch eine zweite Predigt halten. Und auch über die Weisheit Gottes noch tiefer nachdenken. Auch versuchen zu verstehen, wie tief die Erkenntnis von Paulus hier geht, wenn er hier argumentiert. Ich möchte es vorlesen, ab Vers 10, 1. Korinther 1. Ich ermahne euch aber, Brüder, in anderen Übersetzungen heißt es Geschwister, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn, in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Und es ist mir durch die Hausgenossen von Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin das Paulus. Ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagt, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Aber uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes durch die Weisheit Gott nicht erkannt, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Für Juden ein Abstoß und für die Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Weisheit Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Starken zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, da rühme sich des Herrn. Ich möchte zu Anfang beten. Sprich, Herr, durch deinen Geist. Siehst, dass manche Schriften uns so fern sind und dass wir auch vielleicht nicht wissen, was genau für Streitigkeiten bei Korinthern vorgingen. Aber unser Herz ist nicht viel anders als das der Korinther damals. Auch wir sind von Philosophien, die weltlich, die menschlich sind, heute so sehr umgeben. Von Geltungs- und von Eigenlüsten durchdrängt. Auch unsere Gemeinden, Herr, die Jugendlichen und auch die Alten. O Herr, dass wir doch reifer werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns erziehst, dass du uns in Liebe stark machst, im Glauben stark machst, in der Hoffnung stark machst, Herr. Dass wir verstehen, was Paulus lehrt und was der Geist auch durch diesen Brief uns beizubringen versucht. Bitte dich, dass du mich bewahrst vor falschen Worten, vom Fehl. Bitte dich, Herr, dass wir das Wort treu auslegen. Hilf auch, dass das, was gesagt ist, nicht als Wort, als mein Wort, sondern das, was du betonen willst, was wichtig ist für dich, dass das auch doch bei den Geschwistern ankommt und dass wir gestärkt sind, dass wir ermahnt sind, dass wir getröstet sind. Heilige uns, Herr. Amen.
Amen.
Ja, ich wünsche euch Frieden vom Herrn, so wie Paulus diesen Brief anfängt, wenn er die Gemeinde anspricht. Er spricht in einer friedlichen Absicht. Wir haben das letzte Mal uns diese Einleitung des ersten Korintherbriefs angeschaut und gesehen, wie Paulus nicht nur diesen Frieden der Gemeinde zuspricht, sondern wie er die Gemeinde als reich beschenkt, in Gnadengaben Gottes reich beschenkt sieht. Das ist vielleicht eigenartig, wenn wir diese Passage ja gar noch die ganzen nächsten Kapitel sehen, weil wir sehen, dass diese Ermahnung, die hier anfängt, die dauert bis zum Ende des vierten Kapitels. Und selbst dann wird er immer wieder so Bezüge drauf nochmal machen. Das ist eigentlich der Hauptanlass des Briefs, dieser Ermahnung hier, die wir lesen. Der Anlass, das heißt nicht, dass es das Wichtigste ist, was er sagt in dem Brief. Ne? Das ist ein Unterschied. Er sieht sie als reich von Gott beschenkt durch Jesus Christus. Und er sieht auch, und er sagt es ihnen zu, Gott ist treu und er wird es zu Ende mit euch vollbringen. Ihr werdet es zu Ende, er wird euch heiligen. Er wird euch festigen. Paulus sieht, dass Gottes Gnade und Treue triumphieren wird. Und so fasst er seinen Glauben, seine Hoffnung und seine Liebe, nochmal diese Aspekte, die auch am Ende noch des Briefes abschließen, und wendet sich an die Korinther in genau dem, was er von ihnen fordert. Weil er böse Dinge über die Gemeinde gehört hatte. Die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, schreibt in Vers 10, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unseres Herrn, fordere ich euch alle auf. Oder in den Elberfelder, ich ermahne euch aber. Fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Das ist ein Zusatz, den Neue Genfer hinzuschummelt. Aber es ist durchaus im Sinne dessen, was Paulus sagt. Und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Das ist das, was diese anderen Übersetzer mit gleichem Sinn, einmütig sein, versuchen zu beschreiben. Also da ist etwas, was hier vielleicht die Neue Genfer versucht anders zu beschreiben, weil vielleicht es doch nicht so ganz einfach zu verstehen ist. In demselben Sinn, derselben Meinung, völlig zusammengefügt sei, sagt Elberfelder. Diese Ermahnung sehen wir hier im Korintherbrief in den, wie gesagt, schon in den ersten vier Kapiteln. Und wenn wir diesen Kontext betrachten werden und auch immer wieder Halt machen werden, auch kleinere Passagen anschauen, so ermutige ich euch, das auch selbst zu prüfen. Wir dürfen den Kontext, was dessen, was Paulus eigentlich sagt, nicht aus dem Blick verlieren. Worum geht das? Sonst versäumen wir vielleicht das, was uns Paulus wirklich beibringen will. Der Kontext ist, da ist Spaltung und Streit. Und Paulus ermahnt die Gemeinde, eins zu sein. Wir werden in diesem Kapitel heute einige Argumente von Paulus hören, betrachten und auch einiges über seine Sicht von Gott, von Christus verstehen lernen, über Gottes Willen, über Gottes Weisheit nachdenken, vielleicht auch später im Kapitel sehen wir, dass er auch sich, wie er damals, als er die Gemeinde gründete, wie er als ein Vorbild dieser Gemeinde vorstand, sich demütig verhalten hat, nichts angenommen hat. All das erfahren wir in dieser Stelle und daraus können wir alles überall lernen. Aber ich denke, das ist wirklich eins der wichtigsten Dinge, wenn ihr heute etwas mitnehmt, an diesem Punkt. Haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Das ist das, wozu Paulus hier die Gemeinde ermahnt. Paulus geht hier an der Stelle nicht darauf ein, dass es durchaus Spaltungen gibt. Es gibt eine andere Stelle, wo es heißt, und es muss ja auch Spaltung unter euch geben, damit die Gerechtigkeit offenbart wird. Hier geht es darum, und ich denke, das ist wichtig, dass wir es beleuchten. Und ich denke auch, dass es viel öfters der Fall ist, dass wir in den Gemeinden falsche Anlässe zur Spaltung nehmen, falschen Anlass haben zum Streit oder die Art, wie wir miteinander umgehen. Und seht es vielleicht so, wir haben vielleicht gerade Frieden und das ist gut, aber es ist vielleicht eine Vorbereitung vom Herrn für uns, wie wir miteinander umgehen sollen und wie wir zu welcher Einheit wir eigentlich berufen sind, damit wir gerüstet sind, wenn dann Prüfung kommt. Erster Punkt heute. Was ist hier eigentlich das Problem? Wo ist das Problem? Weshalb ermahnt sie Paulus? Wir haben schon letzte Woche auch ein bisschen kurz gehört, diese Hausgenossen oder diese Leute von Chloe, wahrscheinlich einer reichen Frau, und diese Leute, die wahrscheinlich bei ihr lebten, bei ihr arbeiteten, die kamen nach Ephesus zu Paulus und berichteten von den Streitigkeiten. Da gab es wohl Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, das hören wir so richtig in den Worten. Und daraufhin wurden wahrscheinlich wortwörtlich diese Worte so gesagt. Ich bin der Anhänger von Paulus. Paulus denkt so. Das deute ich jetzt rein. Er denkt so wie ich. Ich habe recht. Ein anderer sagte, ich bin von der Apollos. Er hat die Wahrheit verteidigt. Ich habe recht. Vielleicht das Recht hat er nicht so gesagt. Vielleicht hat er sich ein bisschen frömer verhalten. Aber das ist das, was wir hier hören. Ich bin des Apollos. Und ein dritter sagte, ich bin des Kephas. Das ist eigenartig, dass er hier Kephas genannt wird. Aber das deutet auch sehr stark darauf hin, dass es ein sehr früher Brief ist. Und dass da so sein Name noch so verbreitet war. Nicht Petrus, sondern Kephas. Also eigentlich weniger eigenartig, sondern das ist genau das, was wir erwarten könnten. Und auch da, Petrus, in unseren Worten vielleicht, der Papst von Jerusalem, der Älteste der Gemeinde. Ich repräsentiere seine Meinung, seine Haltung und ich bin nicht eurer Meinung und ich streite dafür. Und ein weiterer sagte sogar, ich des Christus. Die Geschwister waren sich uneinig und sahen sich im Recht und beriefen sich daher auf Autoritäten in der Gemeinde, auf hoch angesehene Persönlichkeiten. Ich berufe mich auf Luther. Das könnte sein. dass heute so jemand sagt und vielleicht auch in dem gleichen Geist es sagt. Es ist gut, sich auf Paulus, gut, sich auf Christus zu berufen, was Christus gelehrt hat. Aber ich hoffe, ihr merkt diesen feinen Unterschied. Ob man etwas sagt, weil man Recht haben möchte. Oder ob man wirklich ein Zeuge ist. Wahrscheinlich ist das, was wir hier im Vers 12 lesen, nur ein kleiner Teil von dem, was Chloes Leute Paulus wirklich berichtet haben. Doch wenn Paulus diese Worte an die Korinther schreibt, wissen sie ganz genau, worum es geht. Diejenigen, die im Streit sind, die in Bataillonen sind. Paulus schreibt den Brief so, dass er den größten Teil der Gemeinde eigentlich anspricht. Also er spricht wirklich zu der ganzen Gemeinde. Es kann sein, dass sich einige so als Zuhörer sehen eher, aber es sieht wirklich so aus, dass er an alle schreibt. Wir aber als externe Leser wissen es nicht genau. Wir können höchstens durch die Argumente von Paulus erahnen, was für eine Geisteshaltung diese Menschen hier hatten. Vielleicht auch können sogar ableiten, was für eine Art von Streit sie hatten. Was waren das für Probleme? Also wir sehen zum einen, dass sie eine Art, heute bezeichnen das die Kommentatoren als einen Personenkult. Sie hatten eine Art Personenkult. Sie haben viel von Menschen gehalten, die ja, halt diese Autoritäten sind zum Beispiel, die wir schon erwähnt hatten. Die Erwähnung dieser Namen wie Paulus, der Gründer der Gemeinde Apollos, er wird in Apostelgeschichte 18 uns vorgestellt. Apostelgeschichte 18, 24 lesen wir, ein Jude aber mit dem Namen Apollos aus Alexandria, gebürtig ein beredeter Mann. Beredeter Mann, also wahrscheinlich gelehrt, geschickt in Rhetorik, sehr überzeugend, nicht nachgiebig, der mächtig war in den Schriften, wird sogar dokumentiert, kam nach Ephesus. Er ist also ein Rhetoriker und ein guter Redner und auch von dem hielten die Korinther viel. Dann lesen wir von Kephas, das ist der Jünger Jesu, der Apostel, natürlich, auch der ist ganz hoch im Kurs. So wird auch, ja, so er wird hochgeachtet. Und dann lesen wir von Christus. Doch was ist das? Warum Christus? Ich denke, so wie Paulus das hier schreibt und auch wie wir das deuten sollten, ist nicht hier Christus wie Jesus Christus gemeint, sondern Christus ist derjenige hier, der so eine Art der Parteiung beistimmt und der sagt, ja, du hast recht, darum müssen wir sich streiten. Er ist hier wie ein Mensch karikiert, der streitet. Wir lesen im zweiten Kapitel dieses Briefes, Verse 1 bis 4, ich mache nur kurz Ausschnitte hier, und das fällt sehr stark auf, wie Paulus das schreibt. Auch ich kam nicht mit erhabener Rede oder Weisheit. Punkt, Punkt, Punkt. Mein Wort und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten und Weisheit. Paulus will damit die Haltung der Korinther eigentlich, also er adressiert diese Haltung, die sie haben, wo sie vielleicht denken, ja, die Predigt des Evangeliums, die muss erhaben sein. Die muss überredende Worte haben. Deswegen merken wir die Antwort von Paulus, ich kam zu euch nicht so. Bedenkt, wie ich zu euch kam. Korinther sollen erkennen, wenn Paulus so schreibt, wie Gott sie berufen hatte und bei ihnen gewirkt hatte und dass sie sich besinnen und doch erkennen, was wirklich gezählt hat, was wirklich zählt. Und von der Eitelkeit, von ihrer Eitelkeit ablassen. Eitelkeit, Personenkult. Ja, es ist sogar, die Korinther werfen im Prinzip durch ihren Streit die Frage auf, wer hat Macht, wer hat hier Autorität, wer hat das Sagen? Paulus, Petrus, Apollos, Christus? Doch Paulus sagt, es ist weltliches Denken. Und Jakobus schreibt dazu, Jakobus 4, Vers 1 lesen wir, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung hier, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt, eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte? Und einige Verse davor, Jakobus 3, Vers 16, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden, Streit. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Ich wollte diese Passagen hier vorlesen, um vielleicht so einen Kontrast auch zu dem zu zeichnen. Oder Kontrast, was heißt, es ist in gewisser Weise ähnlich, was Jakobus in seinem Brief schreibt an seine Gemeinde und was Paulus hier in Korinth schreibt. Da ist eine Unruhe, ein Unfriede, da ist ein Streit. Und woher kommt das? Aus dem Inneren, aus der Eigensucht, aus den Lüsten, sagen manche andere Übersetzung. Eifersucht, Selbstsucht, ein Personenkult. Daran mangelt es den Korinthern. Neben dem Personenkult, wir sehen es auch viele Auslege, gibt es noch so eine zweite Komponente bei den Korinthern. Und wir sehen das auch hindurch, auch in späteren Briefen, wie sie miteinander umgehen. In Korinth gab es verschiedenste soziale Schichten, auch in der Gemeinde. Eine Arbeitsklasse, die durchaus mehr gearbeitet hat als die heutige wahrscheinlich, also die Sklaven. Und es gab Ungerechtigkeit zwischen den Geschwistern. Und in Korinther 1, Vers 26, wenn Paulus zum Beispiel dann später sagt, wir gehen nochmal später auf den Vers ein, seht doch eure Berufung an. Seht in eurer Reihe, sagt Neu-Genfer. Schaut euch an. Wen seht ihr da? Sind da viele Weise? Nicht viele Mächtige, nicht viele Eitle. Also Eitle vielleicht sowas wie, Edle. Entschuldigung, ja. Was will Paulus damit sagen? Er sieht eine Not bei den Korinthern. Die Gemeinde in Korinth richtete sich an der gesellschaftlichen Struktur und trachtete danach eigentlich zu den Mächtigen zu gehören, zu den Starken, zu den Edlen. Zumindest nach der Weisheit dieser Starken hat sie irgendwie gesucht, getrachtet. Da ist wieder diese Eigensucht. Sie wollen mehr. Die Geschwister in Korinth wollen mehr. Nach der besseren Stellung. Nach Vorteil für sich selbst. So haben sie sich gegenseitig übervorteilt. Das war das zweite Problem. Drittens, sie hatten ein falsches Verständnis davon, von der Zeit, ja, falsches Verständnis von der Zeit der Gemeinde und dem durch Christus Jesus berufen sein. Berufen sind sie nämlich zum Leiden und zum Dienen. Wir erinnern uns an die Predigt von Walter vor zwei Wochen. Wozu sind wir berufen? In Korinther 1, Kapitel 4, Vers 8 schreibt Paulus, ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ihr herrscht ohne uns wie Könige? Wenn ihr doch nur herrschet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen, das ist ironisch auf jeden Fall. Diese letzte Passage wahrscheinlich ist aber nicht mehr ironisch, sondern so eine Art ein Vorwurf, wenn ihr doch diese Stärke, diese Freiheit, die ihr scheinbar habt, so nutzen würdet, dass es auch recht ist. So, vielleicht versuche ich mal zu übertragen. Aber dieser erste Satz, sie führen sich auf wie Könige. Das ist eine Ironie. Paulus will hier sagen, dass ihre Haltung und Erwartung falsch ist in Bezug auf die Zeit, in der sie noch sind. Auf das anbrechende Reich. Sie sind noch in dem anbrechenden Reich Gottes. Ich mag dieses Wort. Es ist noch nicht mit Christus vollkommen offenbart. Aber sie führen sich schon auf wie die Herrschenden. Sie sind eingebildet und meinen, dass sie schon jetzt mit Christus herrschen. Das ist eine falsche Erkenntnis. Das ist einfach falsch. Das ist nicht christlich. Wir sehen auch im 1. Korinther 3, Vers 5, wer ist nun Apollos, fragt Paulus, die Korinther. Wer ist Paulus? Und dann sagt er, Diener sind sie. Er korrigiert sie. Die Vorbilder, die ihr so für groß haltet, schaut mal, wer sie sind. Sie sind Diener. Oder 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte man uns, für Diener Christi. Also es ist wieder Paulus' Antwort im Prinzip auf das Problem, was die Korinther haben. Sie haben ein falsches Verständnis von dem, was für uns Christen bestimmt ist. Wir sind zu Dienern berufen. Wenn unsere Vorsteher schon Diener sind, dann sollen wir auch Diener sein. Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der soll der Kleinste werden. Erniedrigt euch. Und das macht hier Paulus im Prinzip auch dadurch in seiner Rede. 1. Korinther 4, Vers 9 bis 13, auch hier überspringe ich ein paar Passagen, Vers 9 bis 13. Er beschreibt da eigentlich sein Leben, als er bei den Korinthern war und wie er es geführt hat. Hungernd, schreibt er, durstig, nackt, geschlagen. Wir sind geworden wie der Abschaum der Welt. Ein Abschaum aller bis jetzt. Das ist etwas Emotionales wahrscheinlich, was er ausdrückt. Ein Abschaum aller bis jetzt. Es drückt eine Art, eine Sehnsucht nach aus, eigentlich nicht wie Abschaum behandelt zu werden. Dass die Menschen auch erkennen, dass wie wertvoll Gottes Evangelium und Predigt ist. Aber es ist nicht so. Er sieht es am Abschaum aller bis jetzt. Und sogar von der Gemeinde, der wie ein Vater ist. Selbst sie verkennt eigentlich die Wahrheit. So dass Paulus zum Abschaum wird dadurch. In diesen Versen erkennen wir, was Paulus die Korinther wirklich lernen möchte. Sie sollen erkennen, was für diese Zeit gilt, dass sie sich demütigen müssen, welchen Weg Christus für sie bestimmt, zu was er sie berufen hat. Viertes Problem, oder es ist ja im Prinzip alles ein Problem der Hochmut, würde ich sagen fast, aber ich versuche mal die Nuancen hier zu zeichnen. Er bezeichnet sie als unreif. Also auch dieser Mangel an Erkenntnis, unreif. Aber das Unreifsein per se ist kein Problem. Ich denke, das Problem ist eher, sie sind unreif. Das Problem ist aber, sie halten sich für großartig, für reif, für weise. Dieser Stolz. 1. Korinther 3, 1 bis 3. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, als zu denen, die reif sind, vielleicht, so könnte man sagen. Die schon verständig sind, ich überspringe ein bisschen, sondern als zu Unmündigen. Die Unmündige sind Babys letztlich, ne? Kann man sagen. Also wirklich Kleinkinder, die gar nichts für sich selbst entscheiden können, die vielleicht ihren Löffel nicht selbst halten können. Unmündige in Christus. Also es geht nicht darum, dass er zu Babys spricht, sondern es geht darum, dass die Menschen, die in Korinth zum Glauben kamen, sie waren so noch unverständlich in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis Christi, dass er wirklich die allereinfachste Nahrung hingab. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, schreibt Paulus. Und dann überspringe ich ein bisschen, denn ihr wart noch nicht stark genug. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich, schreibt er. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich? Nochmal das Problem, was Paulus nicht hier vorwirft. Es ist nicht, dass sie unreif sind, dass sie vielleicht noch nicht genug Erkenntnis haben. Da ist etwas anderes, was sehr, sehr krankhaft ist. Dass sie immer noch nicht reif sind. Das ist das Problem. Dass sie sich für reif halten, aber nicht sind. Es ist okay, wenn du noch nicht viel Erkenntnis hast. Es ist auch für euch Kinder. Wenn ihr noch jung seid und noch nicht verständig seid, dann fragt eure Eltern. Ein Problem wird es sein, wenn ihr meint, dass ihr das könnt, aber dann hinfallt. Und so ist es auch für uns Gläubige. Wenn wir stolz werden, wenn wir meinen, wir könnten das ohne Jesus, ohne ihm gehorsam zu sein, wir wissen schon, was gut ist. Das ist ein Problem. Paulus fragt die Korinther, ist euch nicht klar, dass ihr euch gerade kindisch benimmt? Ist euch nicht bewusst, dass diese Frucht des Streites nicht von Gott, sondern vom Teufel ist? Sie streiten, sie wähnen sich im Recht. Keiner gibt nach, dass die Nachricht sogar Paulus erreicht, eine fernentlegene Stadt. Es ist nicht ein Problem der Unreife. Es ist der Stolz, der hier wirklich adressiert wird. Es ist der Stolz, der diese Unreife zur Sünde macht. Korinther haben also große Probleme. Und hier schreibt Paulus zu ihnen und sein erstes Argument, das ist mein zweiter Punkt, er sagt im Vers 13, ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Wir sollten diese Verse nicht nur als eine Art rhetorische Frage lesen. Oh, das ist, ja, ich kenne die Antwort drauf. Kinder, ist Christus zerteilt oder ist er sich einig? Hat er einen Plan? Weiß er genau, was er will? Oder hat er keinen Plan? Das ist eine schwierige Frage für die Kinder vielleicht, aber für euch nicht. Natürlich ist er nicht sich uneinig. Er ist Herr. Er ist vollkommen. Er ist nicht für den einen so und für den anderen so. Das meint dieses zerteilt. Er ist nicht an einem Tag so und am zweiten Tag wieder das und das widerspricht sich. Natürlich hat er sein Ratschluss ist reich, natürlich sind da viele Pläne, aber sie widersprechen sich nicht. Das meint hier Paulus. Es ist hier nicht nur eine rhetorische Frage, auf die wir ganz einfach mal hier antworten können. Was wir hier in dieser Frage sehen, ist eine Empörung von Paulus eigentlich. Versteht ihr, was ich meine? Ist denn Christus zerteilt? Es ist nicht nur so, antwortet man mir die Frage. Das ist eine emotionale Empörung über das, was vorgeht in der Gemeinde. Das gibt's doch nicht. Das sollt ihr nicht machen. Ihr sollt euch nicht streiten. Ihr sollt einig sein. Für Paulus ist dieser Streit der Korinther, der Geschwister in Korinth, unvereinbar mit Christus. Christus hat nicht verschiedene Ziele. Nein. Das widerspricht der Erkenntnis von Paulus zutiefst, denn für ihn ist Jesus Gott. Christus ist vollkommen. Jesus ist für ihn auch unparteiisch, unheuchlerisch. Wir haben diese Passage von Jakobus gesehen, von der Frucht, die eigentlich aus dem Geist, von Christus kommt. Und nicht nur das, dass Christus anders ist. Er sieht auch, dass die Gemeinde Christi ein Abbild von Christus ist. Und deswegen ist das so auch in der Spannung hier. Ihr seid doch das berufene Volk von Gott. Es passt nicht zusammen, wenn wir streiten und wenn wir gleichzeitig Jesus predigen, Jesus repräsentieren. Wir sind sein Leib, er ist unser Haupt. Das wäre ja so, dieses Bild, die eine Hand will dahin, die andere dahin und die können sich nicht einig werden. Das funktioniert so nicht, der Kopf entscheidet doch, was für ihn Priorität ist. Also ich habe noch nie gesehen, dass man plötzlich so klemmt. Da muss schon wirklich was kaputt sein. Im Haupt. Das funktioniert so nicht. Und genau das ist die Empörung, die von Paulus hier ausgeht. Wir sollten ein Abbild von Jesus Christus sein. Und ein Leib Christi. Einheit sollte herrschen. Frieden Gottes herrschen, Einigkeit, Einmütigkeit, das ist das, wozu Paulus hier beruft. 2. Korinther 13, da ist ein Brief, den er später schrieb, ganz am Ende schreibt er auch nochmal im Vers 11, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Auch da ist wieder dieser Aspekt, das ist eure Aufgabe als Gemeinde. Haltet Frieden, seid eines Sinnes. Und das ist so, als ob er dann bedingt sagt, wenn das so ist, ich sage nicht, dass es, also, das ist richtig. Wenn das so ist, dann ist Gott mit euch. Und der Gott des Friedens, der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Das ist nicht kausal im Sinne von, wenn wir das tun, dann wird Gott das tun. Es ist schon so, dass da auch Gnade dazu gehört. Doch was Paulus hier sagen möchte, ordnet euch ihm unter, demütigt ihn, euch unter ihn und er wird mit euch sein. Er wird euch segnen. Das ist wahr. Und dann dieses Argument, ist denn Christus zerteilt? Also da ist eine Gemeinde, die spaltet, da ist ein Streit. Also die spaltet und dann sagt er, ist denn Paulus für euch gestorben? Das ist, also was meint Paulus damit? Die Antwort ist, Christus hat sich für die Gemeinde gegeben und hat sich einen Leib gemacht, er hat sie gerettet und hat sie eins gemacht und die logische Schlussfolgerung daraus ist, wenn wir doch von Christus gerettet sind, wenn wir eins gemacht wurden, wenn wir das ewige Leben mit Christus empfangen haben als Gnadengabe Gottes, wie können wir dann hingehen und sagen, aber mit dir habe ich Streit, wenn wir doch eins gemacht wurden, wenn wir einander ablehnen, nicht gnädig, sondern sind, dann widersprechen wir Jesus Christus, der uns doch gerettet hat und eins gemacht hat. Es passt nicht zusammen. Christus ist nicht zerteilt. Damit weist er den Streit auch in seinem Namen zutiefst ab. Also ihr dürft nicht um meines Namens willen streiten. Und das ist, denke ich, das zweite Argument, was Paulus hier vorbringt. Das ist ein indirektes Argument. Paulus würde sich schämen, wenn Geschwister sich um seines Namens willen streiten. Und das drückt er so aus. Es ist eigentlich eine große Freude, wenn Menschen zum Glauben finden und getauft werden. Oder? Es ist auch eine große Freude und ein großes Vorrecht, wenn ein Ältester, ein Evangelist, ein Gemeindevorsteher taufen darf. Es ist schön, es ist gut, dass man auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes tauft. So muss man eigentlich fragen, was schreibt denn hier Paulus? Ich danke Gott, dass ich außer Christus und Geist keinen von euch getauft habe. Ich danke Gott. Was meint er denn? Es ist nicht so, dass Paulus sich freut, weil und Gott dafür dankt, dass er keinen getauft hat, sondern er freut sich, dass er so klein sein darf und er ein Diener sein darf, damit Christus groß ist und nicht er von der Gemeinde erhöht wird. Das würden Sie, also in dieser Passage, Vers 17, schreibt er dann später, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Nicht in Redeweise, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Also er dankt Gott nicht im Sinne von, dass ich keinen getauft habe. Was er sagen möchte, ich danke Gott, dass ich niedrig sein darf. Damit das Kreuz Christi verkündigt wird. Nicht zunichte gemacht wird. Er will nicht ein Anlass sein dafür, dass das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Er will nicht ein Streitobjekt in der Gemeinde sein. Ich bin das, Paulus. Er schämt sich dafür. Das ist eine richtige Haltung eines Apostels. Nochmal zurück, vielleicht zum Anfang dieser Verse, der Ermahnung. Das ist vielleicht noch nicht so ganz klar geworden. Ich gehe am Ende darauf ein. Paulus schreibt nicht, ihr sollt eines Sinnes mit Christus sein. Ihr sollt eines Sinnes mit gleich handeln und gleich reden wie Jesus. Sondern Paulus schreibt absichtlich, ihr sollt eines Sinnes sein. Es ist natürlich klar, dass wir Christus nachfolgen sollen, dass wir seinen Sinn nehmen sollen. Aber was er hier macht, ist etwas Besonderes. Er bewertet die Einheit in der Gemeinde als sehr, sehr wichtig und ermahnt, er sieht, es ist ihm so wichtig, dass er sieht nicht hier, dass das dann plötzlich so ein Menschenwerk wird, wo alle einheitlich sind, sondern letztlich ist es auch so, dass wenn Gemeinden, ich sage mal, nicht Christus folgen, wenn die Gemeinden wirklich nicht treu sind, dass es dann auch häufig eigentlich nicht eine wirkliche Liebe da ist, sondern dass da ein Kult häufig dahinter steckt. Dass zum Beispiel ein sehr starker Redner da ist oder dass gewisse Vorteile für die Menschen da sind. Und Paulus sieht aber, da wo Wahrheit ist, da ist wahrhafte Liebe. Da ist nicht unbedingt die Frage, wer Recht hat, sondern einfach in der Liebe ordnet man sich so weit unter, bis der einzige gemeinsame Nenner noch Jesus ist. Es gibt ja keinen anderen Ort, wo wir uns einig sein könnten in allem. Also das ist die Vorstellung von Paulus. Und wenn er sagt, ich möchte nicht der Anlass dafür sein, dass man streitet, oder hier, er beschreibt es auf eine indirekte Weise, ich habe ja sonst keinen getauft und ich danke Gott dafür, dann sollen wir verstehen und auch das als Wertemaßstab nehmen für die Wahrhaftigkeit. Es geht nicht um die Ehre von den Ältesten, von dir, von deiner Schwester, von deinem Bruder zu rechnen. Es geht darum, dass wir einander lieben, dass wir in Gott, dass wir Gott mehr erkennen, Jesus mehr erkennen, dass sein Kreuz nicht zunichte gemacht wird. Entschuldigung, ich habe keine Uhr. Oh. Vierter Punkt, ich bin bald fertig. Botschaft vom Kreuz. In Vers 18 lesen wir denn, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Um zu verstehen, was Paulus hier wirklich sagen will, muss man diesen rhetorischen Bogen wirklich nochmal als Ganzes betrachten, den er vom Vers 10 spannt. Er verknüpft dieses Problem der Spaltung direkt damit, dass ihnen die Erkenntnis vom Kreuz mangelt. Dass es ihnen mangelt an Demut. Das Kreuz stellt alles auf den Kopf. Paulus definiert hier die Weisheit anders als die Weltmenschen. Ein gekreuzigter Messias war für Juden ein Skandal. Ein Verfluchter. Für Griechen war es Schwachsinn. Naja, es war wahrscheinlich ein Krimineller, der wurde hingerichtet. So wahrscheinlich. Aber für uns, liebe Geschwister, wie ihr glaubt, ist es die Wahrheit. Er ist der Retter der Welt. Er ist unser Retter. Paulus bringt hier diese Weisheit, diese Erkenntnis, wie wir wirklich urteilen sollten, damit die Gemeinde in Korinth mal erkennt, wie falsch sie übereinander urteilen. Gott beurteilt es anders, denn das Törichte an Gott ist weiser, als die Menschen sind. Paulus will hier klar machen, dass der Stolz unserer Klugheit oder diese rhetorische Überlegenheit oder die Stärke oder der Menschenkult, all das wertlos sind. Das Fundament des Glaubens ist das Kreuz. Es ist absolut das Gegenteil von Menschenansehen, Menschen hochhalten. Das Schwache Gottes ist stärker als Menschen. Was er damit sagen möchte, all das, was gut ist, weise ist, selbst wenn sich Gott ganz tief erniedrigt, ist es außerhalb von dem, was Mensch als Allerstärkstes sein könnte. Das ist keine Schnittmenge. Gott ist höher, er ist heiliger. Das, was die Griechen, die Juden, die nicht glauben, vorwerfen, verstehen das nicht. Das Kreuz des Herrn. So viel höher als die Stärke von uns. Diese Spannung zwischen dem Törichten Gottes, es ist nicht wirklich töricht, aber er zeigt da nicht seine Macht. Er zwingt uns nicht. Er zerbröselt dich nicht. Er nähert sich dir wie jemanden, der brechen könnte. Und er lässt dich selbst brechen für dich. Und das ist vielleicht töricht vor unseren Augen. Es ist vielleicht schwach. Er könnte anders handeln. Aber es ist viel weiser und stärker als das, was wir haben. Und diese Spannung, sie zeigt so deutlich auf, wie unglaublich fern wir von ihm sind. Das ist für Paulus so ganz wichtig. Er wird auch diesen Punkt so ganz, er breitet ihn aus. Er bezieht sich hier auf Jesaja, wie wir gelesen haben. Er erstaunt über die Weisheit Gottes, wie Gott durch die Weltzeit seinen Ratschluss ausführt und preist das Kreuz. Er will, dass die Korinther erkennen, denkt um, kehrt um, erneuert euren Wertemaßstab. Und der letzte Punkt für heute. Gottes Erwählung der Schwachen und sein Handeln mit ihnen ist der Beweis, dass die Korinther mit ihren Denken falsch liegen. Also wir sehen am Vers 26, da schreibt er, seht doch eure Berufung, Brüder. Da sind nicht viele nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Wenn es nach den Wertmaßstäben ginge, die die Korinther auferlegen, dann würden sie gar nicht auserwählt werden. Sie sind doch selbst die Schwachen. Paulus kennt sie, er kennt ihre Gebrechen. Für uns ist es vielleicht ein bisschen mit Abstand. Ja, gut, wir haben hier jetzt auch nicht so viele vielleicht Politiker oder Ärzte, aber wir haben schon gut gebildete Leute eigentlich. Eine Gemeinde ist auch offen für die Schwachen, den Nichtigen, die Armen. Und Paulus kennt diese Gemeinde, weiß, dass Gott dort so viele berufen hat, die ja Sklaven waren letztlich. Schaut eure Erwählung an. Als wer wurdest du berufen? Als der Starke, der du vielleicht jetzt heute bist, fest im Leben, mit einer Arbeit, mit einer Aussicht auf eine Heirat, ich weiß es nicht, mit so und so vielen Berufsjahren, hast keine Angst, vielleicht eine Arbeit zu verlieren, mit Kindern, mit Familie. Nein, du wurdest berufen als der Arme, der nichts hat. Das, was du meinst zu haben, ist auch, selbst wenn es wirklich so ist, dass du so denkst, ist falsch. Und Paulus kennt diese Gemeinde und er sagt, erinnert sie, schaut doch mal, wer ihr seid. Ihr müsst doch nur ganz kurz die Augen aufmachen, indem ihr nach rechts, nach links schaut. Ihr widerspricht euch selbst. Wenn es nach euch ginge, würde Gott euch nicht erwählt haben. Und es ist auch eine Erinnerung, sich zurückzubesinnen, wie sie den Herrn erfahren haben, wie sie berufen wurden und auch in welcher Not er sie gerettet hat. Als sie nichts gehalten, hat er sie für wertvoll geachtet. Kann es sein, dass es ausgegangen ist? Also, noch einmal. Als sie nichts waren, hat er sie für wertvoll geachtet. Geschwister, so ist es auch bei euch. Vergesst das nicht. Streitet nicht einfach so übereinander, miteinander, sondern sucht Einheit. Sucht eines Sinnes zu sein. Also das ist schwierig. Ich gehe heute nicht weiter drauf ein. Aber bevor wir das tun können, müssen wir vor Gott unseren Stolz erkennen und uns demütigen. In Niedrigkeit Christus predigen. Von ihm abhängig sein. Miteinander barmherzig sein, weil uns Erbarmen widerfahren ist. Uns nicht selbst rühmen. Paulus sagt, er leitet es weiter ab und sagt, wenn jemand etwas, also stolz sein will, soll er den Herrn stolz sein. Ich bin stolz, dass ich einen Herrn habe und wie er ist. Lass uns nicht übereinander erheben und wirklich, jetzt wo wir Zeit haben, diesen einen Sinn schärfen. Egal ob in Frauenstunde, Männerstunde, Bibelstunde, im Gebet. Lass uns füreinander beten, gnädig übereinander sein. Es ist ja manchmal so, wenn man übereinander spricht, dass man manchmal auch sagt, Dinge, die, oh. Aber lass uns geduldig und sanft miteinander sein. Ich möchte nochmal zum Schluss beten. Heiliger Herr, das Schwache von dir, das Törichte, was vor der Welt vielleicht verlacht wird, ist nicht schwach. Es ist wundervoll, Herr. Ich kann mich erinnern, als ich diese Kraft, Herr, erfahren habe, die, wovor ich nicht umkehren wollte, plötzlich ich ja so eigentlich niederbrach, Herr. Wie mächtig das ist und wie heilend, Herr, wie fröhlich es ist, Herr, wenn du uns frei machst von Sünde. Wenn du uns Frieden zusprichst. Und noch mehr offenbart sich diese Kraft, diese Herrschaft in Christus über die Zeit und auch über die Jahrhunderte in der Gemeinde, aber auch eines Tages, wenn du erscheinst, Herr. Und so möchten wir dich erheben, stolz auf dich sein, uns freuen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass das, was du hier in dem Text uns gelehrt hast, dass wir uns auf keinen Fall ins Bockshorn jagen lassen gegen unseren Widersacher, dass wir nicht eingehen, schlecht übereinander reden, sondern dass wir friedlich, sanft geduldig miteinander sind. Dass ein jeder sich ermahnen lässt zu dir, Herr Jesus. Dass wir eines Sinnes werden. Dass wir einmütig sind. Bitten so auch jetzt füreinander. Für die Woche, für unsere Prüfungen, die wir tagtäglich haben. Ob mit unseren Kindern, in unserem Alltag, Arbeit. Ob in Einsamkeit oder in viel Beschäftigkeit, Herr. Du kennst einen jeden. Hilf, dass wir füreinander da sind. Hilf unseren Ehen, hilf unseren Kindern, Herr, dass sie auch ein Stückchen davon bekommen. Bitten dich um Rettung, bitten dich für diejenigen, die krank sind, dass sie, wenn sie leiden, Herr, dass sie nicht ihren Mut verlieren, dass sie nicht ihren Glauben verlieren, dass du sie stärkst. Und wir bitten dich, dass du dich erbarmst über sie. Wir fehlen das so an und bitten dich um Segen. Amen. Amen.